Mir liegt heute so viel auf dem Herzen und ich schließe heute nämlich mit der Offenbarung ab. Und ich habe für euch alle so einen dicken Schinken mitgebracht, den Timo am Schluss verteilen wird, wo ich das Ganze von der Offenbarung zusammengefasst habe. Und wir sind ja zum Teil mittendrin in dem, was wir gelernt und was ich gelehrt hatte. Und es kamen diese Woche in der Beziehung sehr viele Fragen, sehr viele Anrufe und Leute, die irgendwann mal was mit dem Wort Gottes zu tun hatten und vielleicht jahrelang das nicht beachtet haben, die rufen plötzlich an und sagen, kann das sein, kann das kommen? Und ich hatte zum Beispiel gestern oder auch vorgestern, ich war etwa 50% des Tages am Telefon, um mit Leuten, die auch Angst hatten oder unsicher waren oder zurückkommen wollten, zu dem Herrn zu beten und Trost zu geben. Und das ist etwas Wunderbares, Menschen trösten zu dürfen, da ist alles andere nicht so wichtig. Denn die Fragen, die da kommen, das sind die, waren das jetzt Gerichtsengel oder waren das Gottesengel oder waren das dämonische Mächte, was da vor sich gegangen ist, wie kann ich das einordnen? Und wenn du die Offenbarung durchliest, dann kannst du das einordnen, Stück für Stück, was da gekommen ist. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, zurückgehend auf diese Flut, wo ja das Meer und die Winde in der Offenbarung benutzt werden zum Gericht. Und da finden wir, ich habe euch bei den Katastrophengerichten, als wir die durchgenommen haben, da habe ich euch gesagt, dass dann anschließend ein Adler über den Himmel flog und es angeschaut hat und hat gesagt, wehe, wehe. Erinnert ihr euch? Und wir wissen, dass zum Beispiel auch der Adler ein Bild ist für Flugzeuge, weil wir wissen, dass die Juden heimgekommen sind, einen großen Teil über die Flugzeuge. Und im Alten Testament hieß es, auf Adlersflügeln kommen sie in ihr Land. Und als ich diese Woche und dieses Wort Wehe und das Wort Katastrophe ist im Hebräischen, hat es so einen gleichen Ursprung. Ich habe euch ja gesagt, manche Worte wie zum Beispiel Herrlichkeit, Glory, das kann man 24 Mal übersetzen in 24 Arten von Weisen. Und Wehe und Katastrophe. Wehe, Wehe und Katastrophe ist auch so das Gleiche. Und in diesen Katastrophengerichten, da wird von diesem Adler berichtet, der über das Land schaut, wie es aussieht, und dann sagt Katastrophe, Katastrophe oder Wehe, Wehe, was da ist. Und ich habe das direkt buchstäblich im Fernsehen gesehen, wie sie über diese ganze Katastrophe, die jetzt passiert ist, drüber geflogen sind. Und dann haben sie gesagt, Katastrophe, Katastrophe. Ich sag, die Bibel geht im Moment stückweise in Erfüllung. Und es ist ganz töricht, wenn man, wie mein Mann mir gestern gesagt hat, es gibt so Zusammenschlüsse, Netzwerke hier in Berlin, die fordern die Leute auf zu beten, dass es keine Erdbeben mehr geben soll. Das ist jemand, der keine Ahnung hat von dem, was die Bibel sagt. Und meine Tochter, die war auf ihrer Hochzeitsreise praktisch in der Gegend dort, genau in Thailand und einmal in Malediven, und sie sagte, Mutti, dort am Strand, das ist eine einzige Sex- und Fressmeile. Und wir wundern uns manchmal. Und ich möchte noch zwei Sachen, bevor ich zum Hauptthema komme, noch geben. Könntest du, Dieter und Martina, könntet ihr mal austeilen? Mein Mann hat vor etwa 2 Jahren so diese Weissagung von dem Doktor Doktorian, diesem alten Evangelisten, der auf Patmos vom Herrn ein Gesicht empfangen hat. Und da hat sich inzwischen, das will ich euch jetzt teilen, wer schon hat, braucht's nicht nehmen, nur wer es noch nicht hat. Und Ehepaare 1, also Ehepaare nur 1, damit es für alle reicht. Und ich habe das jetzt nochmal vervielfältigt und beim Durchlesen gesehen, dass sich schon einiges wirklich, das kann man bestätigen, erfüllt hat. Haarscharf, wortwörtlich. Und da habe ich an Rand hingeschrieben, dann erfüllt. Und deswegen habe ich den Mut, diese Weissagung, normalerweise, wenn noch gar nichts geschehen ist, wenn es noch nicht bestätigt ist, würde ich es nicht austeilen. Aber hier hat sich so viel im Detail erfüllt, dass ich es austeile. Und da möchte ich euch bitten als Hausaufgabe für den Gemeindebibelunterricht, lest es mal in zwei Aspekten durch. Schaut nach, man soll ja Weissagung prüfen. Weissagung soll man nicht nur annehmen und sagen, danke, ist wunderbar. Weissage soll man prüfen. Und da könnt ihr mal prüfen, was da schon alles passiert ist. Es sind sehr viele detailliert angekündigte Sachen passiert. Ich habe das ein bisschen angekreuzt. Und dann ist mir so groß geworden, warum ist das passiert? Warum macht der liebende Gott, warum lässt er so etwas zu? Warum bewahrt er, das fragen die Leute immer wieder, warum bewahrt er auf der einen Seite, viele wurden wunderbar bewahrt. Ein Missionar in Chad, in Thailand, den wir unterstützen, der hat uns gestern geschrieben, dass Leute aus seiner Gemeinde, er wohnt mehr in der Mitte von Thailand, die wollten zur Küste fahren, über Weihnachten, über die ganze Zeit. Und alle drei Familien waren trotzdem zu Hause geblieben, weil irgendwas dazwischen kam. Das ist Bewahrung. Johannes hat gestern erzählt von der Kirche, ich glaube in Indien oder wo, in Indien, wo die ganze Gottesdienst, sie hatten so die Herrlichkeit Gottes im Gottesdienst und haben gar nicht gehört, wie die Welle an der Kirche drüber gegangen ist, ging nochmal 2 Kilometer ins Land, wie viel? 400 Meter, gut, 400 Meter noch ins Land rein, wo alles zerstört war. Und an der zweiten Treppe von der Kirche hat sich's geteilt und es ging nicht höher das Wasser. Und die Leute drinnen haben nicht mal was gemerkt. Das ist ein Teil von Bewahrung. Aber dann gibt's auf der anderen Teil auch etwas, da gibt's auch manches, wo man fragt, warum hat Gott das zugelassen? Da gibt's einen Pastor, war mit 7 Geschwistern, Verwandten, alles zusammen, weil das ja Weihnachtszeit war. Und er hat einige vorher zum Herrn geführt. Und als die Flut kam, wurden die Kinder entrissen, die Frau ist umgekommen, die Kinder sind umgekommen, alle Verwandten, 7 sind umgekommen und er war übrig und er sagt, ich kann jetzt die Liebe Gottes im Moment nicht fassen. Das und mit diesem Spannungsfeld, das ist das Spannungsfeld die Offenbarung oder Apokalypse, das ist ein Spannungsfeld, wo man nicht sagen kann, wenn du gläubig bist, dann wird dir das nicht passieren. Man kann nicht sagen, wenn du gläubig bist, du wirst nie durch Schwierigkeiten gehen, du wirst nie krank werden, du wirst nie Schmerzen haben, du wirst nie Probleme haben. Wer so etwas lehrt, das ist für mich vollkommen unbiblisch. Und das möchte ich heute, indem ich heute zu dem Thema Himmel komme, möchte ich das einfach auch zeigen, dass es mal einen Ort und auch eine Zeit gibt, wo das nicht mehr sein wird. Aber heute ist noch nicht das Vollkommene da. Und zwar, lass mich mal ein bisschen töricht sein oder lustig sein. Manchmal sage ich zu meinem Mann heute Abend, ich war hier in Berlin noch nie im Theater in den 16 Jahren. Aber wenn ich manchmal so eine Predigt höre, wo er so das bildlich darstellt, da habe ich gesagt, ich habe das beste Einmann-Theater, das es überhaupt gibt. Ich meine, du verstehst mich, wir reden ja zusammen, ja, zu Hause, weil er das immer so bildlich darstellt. Und mir liegt es heute auf dem Herzen. Ich werde nämlich, weil das letzte Mal haben wir durchgenommen, das 19. und das 20. Kapitel, da kam es vom Ende des Drachens, der alte Schlange, diesem Satan, das Ende Satans. Dann kam es von diesem 1000-jährigen Friedensreich, dass die Engel Gottes so stark sind, dass sie sogar den Satan binden können, den alten Drachen. Das hat nicht der Herr gemacht, das hat ein Engel gemacht. Das zeigt uns mal die Macht der Engel Gottes. Und dann haben wir noch gehabt, nach dem Sieg über Satan, vom weißen Throngericht, wo alle Bücher aufgetan werden. Und wer nicht gefunden war im Buch des Lebens, wessen Name nicht geschrieben war im Buch des Lebens, der kam dorthin. Da waren schon der Antichrist, da war schon der falsche Prophet, da war schon der Tod drin, da war jetzt der alte Drachen drin, da kommt sogar die Nacht rein und da kommen alle die rein, die nicht dabei sein werden bei der zweiten Auferstehung, bei der ersten Auferstehung, sondern die praktisch dem Gericht verfallen, weil ihr Name nicht geschrieben war im Buch des Lebens. Und das möchte ich heute so auch als, so wie ich gesagt habe, ihr sollt mal diese Weissagung durchlesen. So möchte ich euch auch bitten, prüft euch selber, ist dein Name geschrieben im Buch des Lebens? Hast du die Bestätigung da drinne? Ich bin ein Gotteskind. Ich weiß es ganz sicher. Wenn nicht, dann suche das. Suche das, dass du im Lebensbuch geschrieben steht, suche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass du versiegelt bist und nicht warten musst auf diese schreckliche Versiegelung durch den Antichristen. Und da in dieser Weissagung, die ich da euch verteilt habe, in diesem Gesicht, da ist so ganz klar erkenntlich, das gebe ich dir auch als Grundlage mit, wenn du irgendwo mit jemand in Diskussion verwickelt wirst. Warum so viele Gerichte? Warum so viele Katastrophen? Da steht nämlich an drei verschiedenen Stellen, wo der Herr hier geredet hat zu diesem Diener Gottes, was die Ursache ist. Meine Kirche, sagt da der Herr, du predigst Liebe, aber du sollst Liebe leben. Du sollst Liebe zeigen. In meinem Leib ist Einheit notwendig, zu viel Teilung in eurer Mitte. Dort, wo keine Einheit ist, wird sich mein Geist nicht bewegen und arbeiten. In meiner Gemeinde herrscht das Fleisch, sagt hier Gott. Zu viel Unreinheit ist in meiner Gemeinde. Ich habe Sehnsucht und den Wunsch nach einem Volk, das ein heiliges Leben lebt. Ich starb, um euch heilig zu machen. Und dann kommen diese ganze Gerichte und dann noch einmal ein Rückbezug. Warum? Warum? Ich bin zutiefst bekümmert, sagt hier der Herr, schmerzerfüllt. Ungerechtigkeit, Unreinheit und Ungöttlichkeit hier über ganz Europa. Oder dann nochmal Grund der Sünde. Weißt du, man jetzt sieht es so nach Harmonie aus und alles strebt Richtung Einheit und das ist so ein Weg, diese Katastrophen sind Wegbereiter für das antichristliche Reich, auch hier in Europa. Und mein Mann hat mir erzählt, das ist ganz komisch, wenn du in die EG-Länder reist, wenn du von Indien oder von Pakistan zurückkommst, da ist so eine Spannung, so ein Stress da, so eine Angst, so eine Unsicherheit in Indien. Und in Pakistan, wo er war, oder auch in Malaysia oder in Singapur oder so, da ist so eine Entspannung. Da ist nicht dieser, wir leben, wenn du mal das siehst und beobachtest, in einem richtigen Stress. Und wir haben manchmal, die Menschheit allgemein hier hat Angst vor den Dingen, die da kommen. Sie haben das Urvertrauen verloren. Es ist ein anderes Reich, eine andere Landschaft. Und da... Hier heißt es dann nochmal der Grund, warum diese Katastrophengerichte. Da sagt der Herr, keine Moral mehr. Nein, das hier spricht ein Engel nochmal zu ihm, der diese Botschaft ihm mitgeteilt hat über die Gerichtsurteile Gottes. Keine Moral mehr, keine Gerechtigkeit mehr, keine Heiligkeit, Anbetung von Idolen, Materialismus, Trunksucht, Gebundenheit an Sünde, Vergießen unschuldigen Blutes, Millionen von Babys werden getötet, bevor sie geboren werden, Familien werden zerbrochen, eine ehebrecherische Generation. Es ist wie in den Tagen Noahs. Falsche Prediger, falsche Propheten, Ablehnung meiner Liebe. Viele von ihnen imitieren die Religion, lehnen aber die echte Kraft ab. So wie Paulus gesagt hat, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Lasst uns nie den Schein der Religiosität haben, lasst uns Gottes Kraft nicht verleugnen. Und jetzt noch die letzten zwei Kapitel der Bibel. Ihr kriegt nachher das am Schluss mit. Es sind 14 Seiten Offenbarung, wo man neben der Offenbarung lesen kann. Und die Offenbarung ist aktuell wie nie zuvor. Aber ich habe heute die schöne Aufgabe, euch was anders zu beschreiben. Und zwar, ich möchte eine Träumende sein, ich möchte eine Vision haben, ich möchte eine Schau haben vom Himmel. Und die einzige und die beste Information über den Himmel, was ausgedrückt ist, so wie wir Menschen es fassen können, das ist in diesen zwei letzten Kapiteln der Bibel. Und da sieht Johannes etwas. Er sieht, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen wird. Und er sagt voll Entsetzen, voll Schreck, der alte Himmel ist vergangen. Die alte Erde ist vergangen. Und er sagt noch einen Satz, der ist mir noch nie aufgefallen. Und das Meer ward nicht mehr. Weil das Meer die Gerichte Gottes ausführt. Es wird kein Meer mehr geben, wenn dieses herrliche neue Jerusalem von Gott herabkommt auf diese Erde. Wird es kein Meer mehr geben und es wird keine Stürme mehr geben. Es wird keine Nacht mehr geben, weil erstens die Herrlichkeit Gottes da ist und man braucht auch keine Funzel und keine Taschenlampe mehr, weil es heißt, und Jesus, das Lamm, wird das Licht sein in dieser Stadt. Er wird das Licht sein. Wenn du irgendwo Licht brauchst, er ist da, er ist immer da. Und wenn diese herrliche Stadt herunterkommt von Gott zu den Menschen, dann wird die Zeit anfangen, wo Gott der Herr immer, in alle Ewigkeit bei den Menschen sein wird. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und er wird alles Leid wegnehmen. Man wird nicht mehr an Leid denken. Dieses Denken schon ist ausgelöscht. Es wäre ja eine Qual, wenn du an all das denken müsstest, was du so hinter dich gebracht hast. Das ist ausgelöscht. Und das ist der Moment, er wird keine Schmerzen mehr zulassen. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Schmerzfreie Zone. Ab dem Moment. Und er wird kein Taschentuch sein, aber er wird selber die Tränen abtrocknen. Er wird selber du musst nicht durch einen psychologischen Prozess gehen oder durch ein Fegefeuer, wo du von dem gereinigt wirst und dann von dem und dann von dem, sondern er selbst macht diese Heilung. Er selbst arbeitet die Vergangenheit auf. Das kann man alles an diesem schrecklichen Bild von dieser Katastrophe sehen. Wie wichtig es jetzt ist, das alles aufzuarbeiten. Aber das macht unser Gott an uns selbst. Und da wird so ein Glanz sein. Und ich will euch mal diese Stadt beschreiben. Sie wird schon von der Ferne, von dem Berg, wo Johannes sie gesehen hat, von der Ferne schon sieht er, dass sie leuchtet wie Jaspis. Ich bin kein Edelstein-Experte, aber diese ganzen Edelsteine, die da aufgeführt werden, die ganze Stadt leuchtet wie ein Jaspis, hell und wie durchscheinendes, reines Gold. Ich habe Gold bis jetzt nur so gesehen, dass es nicht durchgescheint hat, es hat nur nach außen gestrahlt. Aber das wird ein Gold sein, das durchscheinend ist. Und es wird kristallklar sein, wie so eine Kristallvase. Vor vielen Jahren hat mir mal jemand, manche kennen Betty Lowe, die Gründerin von Aglow hier in Europa, sie hat mir mal eine Kristallvase geschenkt, wo sie mich besucht hatte. Und sie sagte, Heidemie, dass diese Vase hat eine Bedeutung, heb sie gut auf. Lass dein Leben immer so sein, dass es durchscheinend rein und klar ist. Schau diese Vase an, sei durchscheinend klar und rein, wie diese Vase. Und da habe ich so gedacht, das ist der Himmel, durchscheinend klar, wie Gold, wie Jaspis, durchscheinend klar und leuchtend von der Herrlichkeit Gottes, strahlend von der Herrlichkeit Gottes. Und noch eine Zusatzlampe, eine Zusatzleuchte, denn das Lamm ist die Leuchte. Unsere Leuchte ist das Lamm. Ja, und dann schaue ich, bevor ich die Stadt nochmal im Detail ansehe, schauen wir nochmal, was hier berichtet ist über die Einwohner dieser Stadt. Die haben nämlich einen Ausweis. Ihr Ausweis ist, sie sind geschrieben im Lebensbuch des Lammes. Und dann finden wir wieder, bei Gott ist nicht alles so sozialistisch einheitlich und so ein Einheitsbrei. Bei Gott gibt es Unterschiede. Da gibt es die, die leuchten wie die Sterne des Himmels. Das sind diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben. Dann gibt es diejenigen, die vorher beschrieben waren, schon in der Offenbarung, als die Ältesten, die 12 vom Alten Testament, der jüdische Teil, und die 12 vom Neuen Testament, der christliche Teil. Dann sind es diese, die Söhne und Töchter Gottes genannt sind. Und dann gibt es noch diese, ich hatte euch das gezeigt, während wir die Offenbarung durchgenommen haben. Die wurden nur noch gerettet in der großen Trübsal. Sie wurden noch gerettet, weil sie plötzlich erkannt haben, was da passiert. Das wusste ich, aber ich habe mich nicht bereit gemacht. Und sie mussten als Märtyrer ihr Leben für Gott geben. Und diese werden ihm dienen, Tag und Nacht. Aber was gibt es Schöneres, als Gott den Herrn zu dienen, Tag und Nacht? Uns sind ja diese Dinge egal, aber Gott macht da Unterschiede. Also das sind diese Einwohner von diesem neuen Jerusalem, wo dieses alle diese Stürme, das Meer, den Tod gibt es nicht mehr. Da ist ja ein feurigen Feuersee. Die Nacht wird nicht mehr sein. Die braucht man dort nicht. Es gibt auch nicht mehr dieses, was Gott dem Noah versprochen hat, es wird nicht mehr sein, Sommer und Winter, also solange diese Erde besteht, wird nicht aufhören, Hitze und Kälte, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Aber in der neuen Erde wird das nicht mehr sein. Da wird es keine Hitze geben, da wird es keine Eiskälte geben, da wird es nicht Sommer und Winter geben, weil die Bäume, die dort sind, die Pflanzen, die dort sind, die tragen 12-mal im Jahr Frucht und 12 ist das Bild in der biblischen Sprache auf Vollkommenheit. Die haben die ganze Zeit Frucht. Und diese Bäume, die dort sind, die stehen am lebendigen Wasser. Und dieses Wasser ist kein verdorbenes, verseuchtes, irdisches Wasser. Es ist ein Wasser, das direkt vom Thron Gottes herausfließt. Und es heißt, von dem, der auf dem Thron sitzt und vom Lamm. Alle beide, dieses Wasser fließt da raus. Und dieses Wasser, das muss so was Herrliches sein, dass es sogar die Völker der Welt, die Heiden, dass es alles zum Gesundung bringt. Ein Wasser, das nur zur Gesundung dient. Da musst du nicht prüfen und Angst haben. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber manchmal steht man hier, da und dann sagt man, ist das Wasser wohl richtig? Das hat so viel Kohlensäure. Ist das Wasser wohl richtig? Das hat so viel Kochsalz. Ist das Wasser richtig? Das sieht schon gelb und trüb aus. Soll ich Wasser trinken aus der Wasserleitung? Soll ich mir das teure Wasser kaufen? Ist das Französische besser wie das Deutsche? Ich sag nur, habt ihr nicht auch schon so mit dem Wasser manchmal eure Probleme gehabt? Muss ich es vorher durchlaufen lassen durch einen Filter? Darf ich es so trinken? Soll ich nur beten, bevor ich das Wasser trinke? All diese Sorgen sind weg im Himmel. Das Wasser kommt vom Strom Gottes, ist klar, ist rein und dann heißt es, und jetzt komme ich noch zu was Wesentlichem. Wie sieht denn das aus, der Himmel? Man kann das mit irdischen Worten nicht so beschreiben. Das sind alles nur Bilder. Das sieht aus wie ein Block, wie ein Würfel, der da runterkommt. Und dieses neue Jerusalem wird als Braut bezeichnet. Wir können uns schlecht vorstellen, eine Braut ist eine Stadt oder sowas. Es sind alles nur Bilder, Symbole. Und da heißt es, diese Grundfesten dieser Stadt sind aus Gold bestückt mit Edelsteinen. Die Grundfesten. Und auf den Grundfesten stehen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Die stehen dann noch zusätzlich rundherum als auf den Grundfesten. Dann kommen diese Mauern. Die Mauern sind aus reinem Gold, durchscheinend glasklar. Das sind die Mauern. Und auf jeder Seite dieser Stadt sind 3 Tore. Und die Tore, jedes dieser Tore besteht kompakt aus einem einzigen Edelstein. Keine Vermischung, kein Mischmatsch, nicht bisschen Gold, bisschen das. Ein reiner Edelstein ist jedes einzelne Tor. Und bei jedem dieser Tore steht ein Engel, ein Wächter. Und auf diesen Toren stehen die Namen der 12 Stämme Israels. Wieder die Vollkommenheit. Das Alte Testament, die 12 Stämme Israels. Das Neue Testament, die 12 Apostel Jesu Christi. Und das hat mir heute, als ich das nochmal durchgelesen habe, zu Hause so Freude gemacht. Wir haben nämlich jetzt gerade im Gemeindebibelunterricht, heute an diesem Tag schließen wir das Neue Testament ab. Wir haben die 12 Apostel kennengelernt. Und ich wünschte, wir sind selbst jünger geworden. Und wir fangen Mitte Januar das Alte Testament an. Das hat genauso die Berechtigung. Da waren diese 12 Stämme. Und was sie uns lehren, was das Alte Testament uns lehrt, das fangen wir jetzt an Mitte Januar. Sodass wir die 66 Bücher der Bibel, 12 Stämme Israels, 12 Apostel praktisch den ganzen Komplex durchnehmen dürfen. Und als ich das heute Morgen nochmal so bewusst laut gelesen habe, 12 und 12, war ich so glücklich, Herr, ich bin in deinem Willen, dieses euch zu lehren. Und das ist so wunderbar. Und dann möchte ich mal geschwind noch schauen, dass ich nichts vergessen habe von diesem himmlischen Braut. Dieses neue Jerusalem, das ist erstmal ein Hinweis, was alles vergangen ist. Das Erde, Himmel, Meer, Nacht, Tod, Tränen, Leid, Geschrei. Manche von uns sind auch froh, wenn Geschrei aufhört. Autolärm. Flugzeuglärm, auch Babygeschrei, ist man auch manchmal froh, wenn das mal aufhört. Schmerz. Und das Neue ist jetzt, das erhält der die Gotteskindschaft angenommen hat. Aber es gibt welche, die nicht Überwinder sind. Nur wer überwindet, tritt jetzt an diesen letzten 2 Kapiteln der Bibel, tritt jetzt das Erbe an. Das Erbe, ich gehe wieder zurück auf die Briefe im Neuen Testament, das Erbe ist bereitgelegt für die, die gewaschen sind im Blute des Lammes. Hast du deine Sünden versteckt oder hast du sie waschen lassen vom Blut des Lammes? Und mir ist wichtig, dass wir auch in diesem Jahr, das jetzt vor uns liegt, nicht sagen, ich verstecke mich vor dir, Herr, ich rechte mit dir, ein bisschen was Gutes ist ja auch noch an mir und ich kann auch manche selber, wenn ich Not habe, Herr, dann komme ich schon zu dir. Nicht so, sondern dass wir erkennen in diesem Jahr, Herr, es muss alles raus, was nicht Gutes in mir ist. Und der Herr macht es immer so schubweise. Du kriegst bei deiner Bekehrung nicht alles gezeigt, was du noch wohl machen muss. Ich weiß noch, wie Bruder Florek hier gelehrt hat, als Johannes in Indien war. Und er sagt, setz dich mal hin und schreibe mal auf wen du noch ein bisschen so eine heimliche Wut hast. Wer also, wem du noch nicht vergeben hast. Wie alle, schreib mal alle auf, die dich geärgert haben, die dich verletzt haben, die du am liebsten nicht sehen willst oder von denen du gar nichts hören willst, schreib die mal auf. Ich weiß nicht, wer das mitgemacht hat. Ich bin draufgekommen. 34 Punkte hatte ich da. Obwohl ich eigentlich schon vergeben hatte. Ich dachte, ich habe doch allem vergeben. Aber es gab wirklich Sachen, wo ich immer wieder dran dachte. Und ich habe mir aber Mühe gemacht. Ich habe mich vielleicht so 2 Stunden hingesetzt, nachzudenken, mein ganzes Leben. Wo muss ich wirklich vergeben? Wo muss ich mal einen Punkt machen? Und es hat mir viele, viele Arbeit gekostet, das wirklich zu machen. Ich habe auch noch ein paar Briefe schreiben müssen und manchen, da ging es nicht mehr. Aber einfach total zu vergeben, obwohl ich dachte, so wie Uschi gelehrt hat am Freitag über Vergebung, ich dachte, ich habe doch alles vergeben. So fing das neue Jahr an. Am Freitag, die Predigt vom Freitag von Johannes, wir gingen ja still auseinander, ohne Altarruf, weil das hat uns so ergriffen, mal so aufzuschreiben, so ähnlich oder zu sagen, Herr, wo habe ich andere abgelehnt? Wo habe ich andere blockiert? Wo, sowas gibt es auch, was ich jetzt sage, wo habe ich gebetet, dass manche gehen sollen? Statt zu sagen, kommt rein, alle, die Gott gerufen hat. Und da habe ich auch sagen müssen, Herr, 2-mal habe ich das gemacht. Einmal war eine Familie so anstrengend und die haben die Kinder misshandelt. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Da habe ich gebetet, lieber Gott, lass mal andere Gemeinden an der Familie dienen. Ich kann nicht mehr. Und ich habe so gebetet, Herr, aber lass die Kinder nicht verloren gehen. Und eines der jüngsten von diesen Kindern war neulich hier im Gottesdienst. Ich habe es gar nicht erkannt. Mein Mann hat sie begrüßt. Aber das war für mich eine Bestätigung auch, dass diese Kinder gerettet sind. Ja, das war irgendwie, und einmal hat uns ein Ehepaar erzählt, sie waren schon in der Gemeinde, in der war das, in der war das, in der war das, in der war das, und alle Gemeinden hatten sie mit Gerichtsverfahren verlassen. Und da habe ich gebetet, lieber Gott, ich bitte dich eins, wenn die mal hier bei uns durchgezogen sind, lass es kein Gerichtsverfahren. Bitte hol sie so bald wie möglich woanders hin, aber ohne Gerichtsverfahren. Und plötzlich haben wir eine Postkarte bekommen vom Rheinland. Hallo, wir sind umgezogen. Das war die einzigen 2 Mal, wo ich mal gebetet habe für jemanden. Bitte, Herr, lass sie weitergehen. Aber jetzt war mir das ernst. Die Predigt am Freitag war sehr ernst. Du leidest oder hast gelitten. Also ich weiß nicht, wie es von dir ist, aber ich habe manchmal... Und ich weiß auch aus der Seelsorge, dass viele schon gelitten haben unter Ablehnung. Man hat sie in eine Schublade reingesteckt und immer wenn sie raus wollten aus der Schublade und wollten das sein, was Gott von ihnen wollte, dann hat jemand die Schublade wieder zugemacht und gesagt, da bist du und das bleibst du und da bist du drin. Und wo hast du das selber gemacht? Und es war sehr ernst, als Ernest das am Freitag gepredigt hat. Wo hast du selber jemand blockiert? Ach, du bist ja behindert, du bist ja schwach, schon dich lieber, mach nicht so viel. Oder wo hast du jemanden blockiert und gesagt, ach komm, Weiberwirtschaft braucht man nicht. Oder wo hast du jemanden blockiert und hast gesagt, du bist zu jung, du bist zu alt, du bist zu wenig gebildet, du bist zu oberflächlich, du bist zu chaotisch. Ich sag's nur so einfach. Hast du... Und habe ich nicht auch Grund nachzudenken, Herr, wen habe ich blockiert? Wen habe ich beurteilt, gerichtet, wo mir nicht zustand? Weil nur Gott allein richtet und die Engel, die sind da zum Sichten. Wir haben auch schon öfters erlebt, dass Leute vor dem Abendmahl gekommen sind und es sind so gewisse Menschen, die... So, ich würde mal so sagen, die einen Richtgeist haben. Die kommen und sagen, Bruder Johannes, aber der darf nicht das Abendmahl nehmen, der in der 3. Reihe, im 2. Platz. Oder manche sagen dann, ihr müsst die und die ausschließen. Wenn der da sitzt, sitze ich nicht da, dann sitze ich da hinten, dann weißt du schon, dass der da ist. Oder solche Dinge im Laufe von 40 Jahren Dienst in der Gemeinde erlebt man immer wieder so etwas, dass man sich nicht selbst prüft, sich nicht selbst richtet, dass man meint, man muss den anderen sagen, richten. Und das sind die Dinge, wo der Herr uns zubereiten will, dass wir Überwinder sind, dass wir Gott das Urteil überlassen, Gott und den Engeln, die sichten werden. Nicht wir sind da zum Sichten. Und da heißt es dann in diesem Kapitel noch, die Feigen, also die Angsthasen, die sich selber und anderen nichts zutrauen, die schüchtern sind. Schüchternheit ist nach innen gerichteter Stolz. Schüchternheit ist Stolz. Die sich nicht trauen zu beten, die sich nicht trauen, mal ein Wort zu sagen, die sich nicht trauen, die Sünde abzulehnen. Die Feigen, die Ungläubigen, die Frevler, die vorsätzlich Sündigen also, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener, die Lügner, das heißt es in diesem 20. und 21. und 22. Kapitel, sie erhalten ein anderes Erbteil, nämlich eine Zukunft im feurigen Pfuhl, eine Zukunft im Schwefelsee, der eigentlich nur geschaffen war für den Satan. Aber sie werden dort mit hineinkommen, sie werden nicht dieses Erbe im Himmel antreten können. Und dieses nennt die Bibel hier der zweite Tod. Und ich wünsche, dass keiner von uns an diesem zweiten Tod teilhaben muss. Dann die Braut des Lammes, das habe ich euch schon beschrieben. Ich habe vielleicht noch was vergessen, einen Moment. Es wird keine Sonne und kein Mond mehr geben, denn der alte Himmel, das alte Firmament ist weg. Und die Tore werden nicht verschlossen. Es steht da zwar ein Engel, aber sie werden nicht verschlossen, sondern da wird was reingebracht. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was in den Himmel reingebracht wird, was noch nicht drinne ist? Reingebracht wird der Reichtum der Völker, wird hereingebracht in die Tore und kommt in diese herrliche Stadt. Und dann kann ich nur noch das sagen, was die Rückkehr des Bräutigams betrifft. Siehe, sagt er, ich komme bald. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buch bewahrt. Amen.
Lasst uns aufstehen und lasst uns ein Chorus singen. Gott loben und preisen. Wir nehmen unser Opfer auf und unsere Gebete bringen wir nach vorne. Wir preisen Gott. Und ich sage euch eines, wenn wir so die Bibel lesen und an die Bibel glauben und die Bibel richtig verstehen, wir haben eine fantastische Zukunft. Also ich möchte dabei sein. Also ich möchte Teil der Herrlichkeit Gottes sein. Lasst uns einfach jetzt Gott preisen. Und wir bringen unser Opfer nach vorne. Gott möge alle Geber segnen. Ich segne jetzt das Opfer ganz besonders. Vater im Himmel, ich segne jetzt die Gaben, die dir gebracht werden. Wir bringen es nicht Menschen. Wir haben auch diese Woche gehört, wir dienen nicht Menschen. Wir dienen nicht einer Organisation, einer Kirche, einem System. Nein, Herr, wir möchten dir dienen. Und wir möchten mit allem, was wir haben, zu dir kommen und alles in deine Hände legen. Und Herr, wir erwarten von dir den Segen. Wir erwarten von dir die Antwort. Wir erwarten von dir die Lösung unserer Probleme. Du bist der Gott, der Wunder tut. Vater, ich danke dir. Segne uns jetzt. Halleluja, Halleluja. Wir singen und währenddessen werden die Blätter noch verteilt und dann, wenn die Blätter verteilt sind, dann bringen wir unsere Opfer nach vorne und auch unsere Gebete. Erwarte was von Gott. Gott sagt irgendjemand heute Morgen, schreib auf, was soll ich für dich tun? Was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr sagt, werde ganz konkret vor mir. Erwarte und sag auch die Summe vom Geld, was du brauchst, was fehlt. Ich will ein Wunder an dir wirken. Sag um der Heilung, welche Heilung erwartest du von mir? Was für Heilung erwartest du von mir? Begrenze mich nicht, erwarte Großes von mir. Und tu deinen Mund weit auf, sagt der Herr, ich will ihn füllen. Also werde konkret vor dem Herrn heute Morgen. Und auch die Summe, die du Gott gibst, du musst nicht geben. Und ich habe auch Freitag und auch am Samstag, Gott hat mir gezeigt zu sagen, wir sollen nicht einfach routinemäßig Gott dienen, routinemäßig nach vorne kommen, routinemäßig beten. Nein, wir sollen uns vom Herrn zeigen lassen, was, wie viel soll ich geben, um was soll ich bitten. Die Bitten habt ihr von mir, sagt Jesus. Frag, was, Herr, was soll ich aufschreiben auf diesem Zettel, dass ich dir bringe, dass ich vor deinem Angesicht ausbreite. Was soll ich sagen, um was soll ich bitten? Und vielleicht ist nicht das, was du dir in deinem Kopf ausgedacht hast, sondern frag dein Herz, frag deine innere Stimme, die in dir ist, das Reich Gottes, den Willen Gottes. Herr, was soll ich geben, was soll ich bitten, was soll ich erwarten, was soll ich suchen? Nach was soll ich verlangen? Und der Herr sagt, du hast nicht, weil du nicht verlangst. Du hast nicht, weil du nicht bittest. Du hast nicht, weil du nicht vor mein Angesicht kommst und konkret bist. Du bittest mich um Segen. Ich will dich segnen, aber ich will dich ganz konkret segnen, sagt der Herr. Heute Morgen ist eine Stunde, wo wir ganz konkret vor Gott werden. Konkret in Finanzen, konkret im Gebeten. Vater, ich segne jetzt deine Kinder, während sie hier nach vorne kommen und während sie sich segnen lassen von dir. Halleluja, wirst du sie segnen. Und wenn du zurückgehst an deinen Platz, sagt der Herr, ich habe dein Anliegen gesehen und habe von dir Notiz genommen und ich will in meiner Kraft und Macht antworten und dir helfen. Amen. Auch alle Gäste willkommen heißen. Darf ich mal fragen, haben wir Gäste, die hier zum ersten Mal sind? Darf ich mal die Hand sehen? Irgendjemand? Danke einmal. Noch jemand da hinten, wo zum ersten Mal ist. Wir geben einen Applaus. Gott möge euch segnen. Preis Gott. Fühlt euch wie zu Hause. Heute Morgen, mein Thema ist der Größere in dir. Glaubst du, dass ein großer Gott existiert? Wer glaubt das? Jetzt die zweite Frage. Glaubst du, dass dieser große Gott auch in dir wohnt? Wer glaubt das? Der soll aufstehen. Der große Gott des Universums, der Schöpfer aller Himmel, Himmel, der wohnt in dir. Praise Gott. Gott segne euch. Ihr dürft Platz nehmen. Der große Gott wohnt in uns. Ich, kleiner Mensch, ich bin nicht würdig eigentlich, ich habe es nicht verdient, ich habe kein Recht darauf. Aber er hat es für würdig genommen, in so kleines Töpfchen sich einschließen zu lassen. Er wohnt in mir, in meiner Büchse, in meiner Schale. Er ist eingezogen, er sagt, ich stehe vor der Tür und Vater, Sohn und Heiliger Geist sagen, ich will zu euch kommen und Wohnung bei euch nehmen. Wir denken oft so klein von uns. Wer bin ich? Überleg einmal, ein Mensch, was ist ein Mensch? Ich habe diese Tage gesagt, dass der Mensch eigentlich nicht mehr wert ist wie 5 Euro maximal an Grundstoffen. Bisschen Eisen, bisschen von dem, bisschen von dem. Eigentlich hat der Mensch alle 92 Elemente oder Materialien, die auf dieser Erde sind, auf dem die diese Welt besteht, hat alles in sich. Du hast etwas von all den Urstoffen, woraus der Mensch ist. Und Gott nahm die Urstoffe und machte den Menschen raus. Aber eigentlich, 3/4 bist du nur Wasser. 3/4 bist du nur Wasser. Und an dieser große Gott wohnt jetzt in dir und in mir. Und Wasser. Und wir haben so viel in der Bibel vom Wasser die Rede. Das ist ein anderes Thema. Aber du denkst immer so klein von mir. Was bin ich? Was sind wir? Oder immer wenn Gott Menschen beruft, denken die Menschen immer so klein von sich. Oh, Gideon, als er berufen wurde, wer bin ich? Ich bin der Kleinste, der Ärmste, der Jüngste, der Dümmste, der Bescheidenste, der Geringste, der Schwächste. Was bin ich? Aber Gott denkt groß von dir, Gott denkt groß von jedem von uns. Und er denkt von dieser Welt groß, weil es auch dieser Welt seinen Sohn gegeben hat. Heute will ich etwas gegen dieses Kleindenken bringen. Etwas gegen dieses Kleindenken stellen. Und am Freitag war das Thema, diene Gott, diene nicht der Kirche, diene dich, diene nicht Menschen, fang an Gott zu dienen. Und es ist ganz was anderes, Gott zu dienen oder seinem Haus zu dienen. Es ist was anderes, wenn ich jetzt hier euch predige, ich diene dem Haus Gottes. Das ist nicht mein Gottesdienst. Wir nennen es Gottesdienst, aber es ist kein Gottesdienst. Ich diene dem Volk Gottes, ich pflüge, ich ackere, ich sehe und so weiter. Das ist ganz was anderes. Wenn ich Gott diene, dann drehe ich mich von euch weg und schaue zum Heiland, rede mit ihm allein, hab Audienz bei ihm. Das ist Gottesdienst. Mit Gott allein sein, mit Gott allein dienen, Gott allein begegnen, Gott allein schauen. Dann sehe ich euch nicht mehr, ich interessiere mich für euch nicht mehr. Ihr seid mir auch nicht mehr wichtig. Er ist mir das Wichtigste. Das ist Gottesdienst. Und wenn Menschen uns nicht mehr wichtig sind, dann haben wir erst begriffen, was Gottesdienst ist. Wenn die Umstände uns nicht mehr wichtig sind, haben wir begriffen, was Gottesdienst ist. Wenn Probleme, Nebensache, ist egal, geht die Welt unter oder geht sie auf, das spielt keine Rolle. Gott ist das Wichtigste. Wenn Gott ist das Wichtigste geworden ist, Gesundheit oder Krankheit, Angst oder Sicherheit spielt keine Rolle. Wenn Gott das Wichtigste geworden ist, also dreh dich weg von den Menschen und fang an, mit ihm zu reden. Ohne Maria, Josef, Heiligen oder weiß ich, welche Mittler, Bischöfe, Priester. Hör auf, einfach nur allein mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das ist Gottesdienst. Diene mir, stehe vor mir, sagt Gott. Stehe vor mir, die Maske runter, Make-up runter, so Morgenmantel anziehen und dann vor Gott stehen. Stehe vor mir. Gott ist groß, dieser Gott des Universums. Begrenze diesen Gott nicht. Sag nicht, Gott kann das nicht, Gott will das nicht, Gott schafft das nicht, begrenze Gott nicht. Gott ist groß. Schau dir das Universum an, wie groß das Universum ist. Wir sind noch nicht bis an die Grenzen des Universums gekommen und wir wissen nicht, wo die Grenzen sind. Schau jetzt durch diese Flut. 30 Minuten oder 30 Sekunden hat sich Gott nur weggedreht und schon wackelt die Erde oder steigen die Fluten oder was es auch immer geschieht. Was durch diese Flut geschah, ist Gericht Gottes. Wir sind mittendrin in den Gerichten Gottes. Niemand kann sagen, dass das nicht ein Gericht ist. Es ist was Schreckliches. Und schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir spüren etwas von der Heiligkeit Gottes in diesen Tagen durch diese Flut. Das ist Gott. So schrecklich wie das ist, ist Gericht. Und das ist nur der Anfang dieser Gerichtswehen. Da steht dieser moderne Mensch mit seiner Technik, der kann Leute zum Mond schicken oder andere Planeten bereisen, aber der kann nicht sich erstens mal gegen sich so einen Zumane schützen und er kann nichts gegen diese Mächte der Natur überhaupt etwas unternehmen. Und wenn der Mensch schon gegen die Mächte der Natur so hilflos ist, was will er Gott gegenüber, dem Schöpfer des Universums, ausrichten? Wir sehen, was alles das so ist und die Menschen werden vor Gott noch zittern. Weißt du, wir haben so lange die Kirche Gottes, das Volk Gottes, die Christen, die haben einen Schokoladengott verkündigt, so süßen Heiland. Süßer die Glocken, die klingen. So netten, lieben Großvater vom Himmel da irgendwo. Aber Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein verzehrend Feuer. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das hat die Kirche vergessen zu sagen den Menschen. Und jetzt sind sie wie vom Pferd getreten. Stehen sie da. Jetzt stehen sie da. Die Buddhisten haben keine Antwort. Moslems haben keine Antwort. Juden haben keine Antwort. Christen haben keine Antwort. Niemand hat eine Antwort, weil man einen süßen Gott, einen Schokoladengott verkündigt hat. Der zum Vernaschen da wäre und, ach, es ist so wunderbar, Gott der Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe, aber er ist auch verzehrend Feuer. Und jetzt hat die Welt etwas von der Heiligkeit Gottes gespürt. Von der Heiligkeit Gottes. Wir werden dann, wenn Gott, so Gott Gnade schenkt und Gnade gibt, wollen wir am Donnerstag uns darüber unterhalten. Wie konnte Gott das zulassen? Frage ich mich selbst manchmal. Oder hier in Berlin. Ich finde es sowas Verrücktes. Also es gibt verrückte Christen. Verrückte Pfingstler und Charismatiker, die, so wie sie die Parole hatten, nie wieder Krieg, haben sie jetzt eine Parole rausgegeben, lasst uns beten, nie wieder Erdbeben. Verrückt. In der Bibel wird uns Matthäus 24 angekündigt, Erdbeben werden geschehen, große Erdbeben werden geschehen, Kriegs- und Kriegsgeschrei, also nie, nie wieder Krieg. Aber das rüttelt die Menschen auf, das macht uns wach, Herr, was soll das? Was hast du uns zu sagen? Und wenn der Gerechte kaum durchkommt, wo will der Sünder und der Gottlose bleiben? Denk drüber nach. Wo willst, wenn schon am trockenen Holz, sagt die Bibel, das passiert, also, oder am grünen Holz, nein, am grünen Holz passiert, wo will dann, was ist mit dem trockenen Holz? Wir stehen wahrscheinlich schon mittendrin in der Apokalypse, weiß ich nicht, leg mich auch nicht fest, mir auch gar nicht so wichtig. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Egal, und der Letzte, der sich aus dem Staub erheben wird, ist mein Gott und Heiland. Und mit ihm, ich halte mich an ihm, ich halte mich am Rockzipfel Jesu fest und sage, Herr, ich lasse dich nicht. Und wo du bist, will ich auch sein, und wo du nicht bist, möchte ich auch nicht sein. Der Größere in dir. Und wir sehen auch jetzt hier, Gerichte Gottes, die Flut. Und Jesus hört die Bergpredigt auf und er hört die Bergpredigt mit der Flut auf. Die Bergpredigt hört er mit der Flut auf. Und er sagt, der kluge Mann baut sein Haus auf dem Fels. und der törichte Mann baut sein Haus auf dem Sand. Und dann kommt die Flut und an dem klugen Haus und an dem törichten Haus, an beide Häuser hat die Flut gerüttelt. Und wir haben auch gesehen, da gab es keinen großen Unterschied. Auch wenn Gott die einen bewahrt hat oder nicht bewahrt hat, es macht gar nicht viel aus. An beide, den Gläubigen und Ungläubigen, hat die Flut gerüttelt. Aber das Haus, der auf dem Fels gebaut hat, blieb stehen. Und der auf Sand gebaut hat, das Haus. Und Flut ist in der Bibel zuerst mal einmal Gericht und einmal Reinigung. So, und dessen Haus, der auf Fels gebaut hat, und ich meine nicht jetzt nur auf dem Felsen, ganz hoch oben auf die Berge, das ist nicht alles, denn in der Bibel heißt es einmal, und wir werden schreien, Berge und Hügel fallt auf uns und bedeckt uns. Auch auf der Mount Everest Spitze kannst du dein Haus bauen. Die Flut Gottes, das Gericht Gottes wird dich auch dort erreichen und erwischen. Also es gibt kein Entrinnen vor dem lebendigen Gott. Aber wohl dem, der diese meine Worte hört und tut. Diese meine Worte hört und tut. Der ist der kluge Baumeister. Gottes Wort in uns bringt schon den Größeren in uns. Hab die Worte Gottes in dir. Unser Leben braucht Fundamente, andere Fundamente. Fundamente, die den Stürmen standhalten. Und es werden noch schlimmere Stürme kommen, als das, was wir in Südasien erlebt haben. Es werden größere Stürme. Die Erde wird erschüttert werden. Und die Erde wird erschüttert werden. Und was da alles kommt, der Apokalypse ist nur eine kleine Erleuchtung, eine kleine Funzel meines Erachtens, nur ein kleines Licht. Stürme, wir sind angesagt. Aber in dem Allen wird der Herr die Seinen machen. Und der Herr macht's. Sendet die Engel und die Engel werden die Erlösten sammeln und Gott wird aus dem Chaos die Seinen rausholen und die Seinen erretten. Und wir leben nicht für diese Welt, sondern unsere Heimat ist in der Höhe bei Gott. Und deshalb, wir müssen dieses Heim zurücklassen. Ob ich jetzt sterbe und jetzt ertrinke, davon schwimme oder in eine Grube falle, spielt jetzt keine Rolle. Ich weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes und mich kann niemand aus seiner Hand reißen. Auch nicht so ein Tsunami. Niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Probleme können mich nicht aus seiner Hand reißen. Unser Leben muss geborgen sein in Gott. Und wenn unser Leben in Gott geborgen und verborgen ist, dann ist es egal, wo ich bin und was mit mir passiert. Ich bin in seiner Hand. Und wir müssen in der Hand Gottes hineinkommen. Unser Name muss im Buch des Lebens geschrieben sein. Dann sind wir erst sicher und geborgen. Ich möchte Gott hier zur Sprache bringen. Gott, der größer ist als alles. Er möchte in dir und in mir wohnen. Ist das nicht herrlich? Der große Gott, der das Universum kontrolliert und so weiter, der will in uns wohnen. Und ich beginne mit einem Gedanken, den Abraham einmal hatte. Wir werden heute eine ganze Menge Bibelstellen haben oder ich werde versuchen rüberzubringen, verschiedene Bibelstellen. Aber jetzt zuerst einmal, der Herr oder Abraham sagte, als Gott, oder ja, als er erfährt, er sollte noch in seinem hohen Alter noch Vater werden, sollte Nachkommenschaft haben, alles aussichtslos, dann sagt er, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Gott ist nicht unmöglich, sich klein zu machen und in dein Leben hineinzuschlupfen. Ist Gott nicht unmöglich. Gott kann es. Gott kann erstorbene Leiber lebendig machen. Und jetzt die Bibelstelle für heute Morgen. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Ist der Johannesbrief im Neuen Testament. Ich reiße es aus dem Zusammenhang dieser Bibelstelle heraus. Da heißt es, der Geist, der Gott, Gottes Geist, der Geist, der in euch wirkt, ist mächtiger als der Geist, der die Welt regiert. Und wenn du das richtig verstanden hast, sagt er schon alles. Der Geist, der in euch wirkt, ist größer als der Geist, der die Welt regiert. Ich werde in Frankfurt-Oder am Donnerstag sagen, über die Ursachen dieser Geschichte, was so alles ist. Aber es ist auch sehr merkwürdig, dass es regelmäßig so am 26. 2003 war ein Erdbeben am 26.12. in Iran. Und etwa 70.000 Tote gab es. Gott redet in der Weihnachtszeit. Und immer wieder, oder ein paar Jahre davor in China, auch am 26., auch am zweiten Weihnachtstag, über 80.000 Tote, Erdbeben. Gott redet, wenn Gott die Erde betritt, zittert die Erde und so weiter. Deshalb, Gott will seinen Weg gehen und Gott will uns dabei was sagen, wacht auf, meine Kinder, denn es ist Zeit, nicht mehr Religion zu spielen, süßen Heiland zu predigen. Und ich sage auch, warum diese Gerichte kommen. Ich werde nachher noch zurückkommen, warum diese Gerichte kommen. Der Satan ist der Fürst und Engel dieser Welt. Und er möchte diese Welt kaputt und krank machen. Er ist der Herr dieser Erde. Und er versucht, diese Erde zu zerstören und zu vernichten. Nicht Gott tötet die kleinen Kinder. Nicht Gott vernichtet, bringt Ehen auseinander. Nicht Gott zerstört Häuser, die man aufgebaut hat. Niemand kann mir sagen, dass das der liebe Gott ist. Dann für mich ist es nicht mehr der liebe Gott, der so etwas macht. Aber Satan ist es. Aber Satan versteht es ganz raffiniert, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Guck mal, der Allmächtige, der hätte besser aufpassen können. Oder wieso konnte Gott das alles zulassen? Weißt du, das ist nicht Gott, Satan ist der Fürst dieser Erde. Er sagt, mir gehören alle Reiche und ich kann geben, wenn ich will. Und Satan gönnt nicht die schönen Küsten von Thailand oder Malediven oder sonst was, dass Menschen sich erfreuen und glücklich sind. Das gönnt er nicht. Das ist die eine Seite. Der Satan gönnt den Menschen keine Freude. Und Satan will Leiber haben. Ob es jetzt Kinderleiber sind, Frauenleiber sind, Männerleiber sind, er will nur Leiber haben. Und Dämonen, die fordern Opfer. Der Teufel ist noch der Fürst dieser Welt und deshalb regiert er und macht hier vieles durcheinander. Deshalb haben die Buddhisten, haben die Hindus, haben die Moslems, haben die Juden, haben die Christen keine Antwort, weil hier Satan der Fürst dieser Erde ist. Und dann das andere, Gott lässt sie nicht spotten. Der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Lass uns diesen Gedanken festhalten. Gott ist stärker als die Natur. Gott ist größer als die Flut. Und ich denke, diese Flut ist Gott eine Kleinigkeit. Aber wir sehen, wie stark schon die Natur ist. Und Gott ist stärker als die Natur. Der Mensch mit seinen ganzen Frühwarnsystemen und allem drum und dran kann gegen diese Macht nichts ausrichten. Gott ist stark. Gott ist mächtig. Gott ist allmächtig. In Hebräer 12, 29 heißt es, er ist ein verzehrend Feuer. Und Gott macht aus jeder Situation immer noch das Beste. Gott macht aus jeder Situation noch das Beste, auch aus diesem Erdbeben. Ich sage euch ein Geheimnis, ob ihr es glaubt oder nicht. Gott benutzt dieses Erdbeben, um Menschen wachzurütteln, Menschen in die Kirche zu bringen, Menschen zum Glauben zu bringen. 1904, das ist mir so groß geworden diese Tage, 1904, als San Francisco das große Erdbeben war, im selben Jahr gab es die Pfingsterweckung, wo plötzlich der heilige Menschen fingen dort in der Azusa Street Gott zu suchen, 1904. Und die sagten, Herr, ist das, wir sind in der Endzeit. Und so weiter. Und dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und heute gibt es mittlerweile Hunderttausende von geisterfüllten Menschen. Aber damals, nach diesem großen Erdbeben, ich glaube, wenn die Erde bebt und die Erde erschüttert wird, wird auch in der unsichtbaren Welt was ausgelöst. Auch in der unsichtbaren Welt ist was los. Und geschieht etwas. Und glaubt nicht, dass Gott sich dem Teufel was vormachen lässt. Gott lässt sich nichts vormachen. Der Herr ist immer noch Herr. Amen. Der Herr ist immer noch Herr. Der Herr hat immer noch alles unter Kontrolle. Und Gott macht aus jeder Situation das Beste. Und ich darf dir heute Morgen sagen, aus deinem Unglück macht Gott immer noch das Beste. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Amen. Alle Dinge. Gott benutzt solche Sachen. Vielleicht haben die armen Inder, ich lasse die armen Inder jetzt mal, vielleicht haben sie gebetet, Gott, guck mal, unser Dach, da regnet es durch und so weiter. Und weißt du, was jetzt kommt? Durch diese ganzen Hilfsaktionen aus dem Westen, bisher hat der Westen nicht das gegeben, die Christen haben der Mission nicht das gegeben, was der Mission zusteht, die Christen haben nicht diese Länder unterstützt und jetzt bewegt Gott, dass die westliche Welt denen vernünftige Blechdächer bringt oder vernünftige Mittel bringt und dass sie wieder etwas aufbauen können und dass man plötzlich Partnerschaften übernimmt und dass man diesen armen Menschen wirklich hilft, wie man helfen sollte. Gott bringt auf seine Art Nationen und Völker wieder zusammen. Und Gott bringt durch solche Missgeschicke, Gott erlaubt, eine neue Weltordnung zu bringen. Glaub mir das. Also ich meine nicht New Age und sowas. Aber Gott erlaubt, dass durch diese Dinge etwas ganz Neues in der Welt geschieht. Etwas ganz Neues entsteht. Wir stehen da wie vom Pferd getreten. Wieso, weshalb? Du kennst seine Gedanken nicht. Gottes Wege muss man verstehen. Und dann werden eines Tages, und die beten, oh Herr, hilf uns, und keiner meldet sich. Und keiner meldet sich. Und dann muss Gott so etwas geschehen lassen, und plötzlich sind sie alle schalu. Und plötzlich sind sie alle hellwach. Und plötzlich ziehen sie die Scheine aus der Tasche und schicken das rüber und senden das rüber. Plötzlich. Du kannst betteln und Betterei bewirkt nichts, aber Gott lässt so etwas geschehen. Das ist schade und schlimm. Durch was und durch wen das geschieht? Die Ärgernisse. Ärgernisse müssen kommen, sagt die Bibel. Wen die Ärgernisse kommen, aber jetzt ist passiert. Und ich denke, Gott hat einen Plan. Gott ist stark genug, Gott ist mächtig. Aber ich bin immer nicht mehr beim Thema. Herr, hilf mir. 1. Mose 15, da heißt es, sagt der Herr, ich bin dein Schild, der Größere in uns, der ist dein Schild. Oder 1. Mose 17, ich bin der Allmächtige. Gott stellt sich uns vor und er zeigt uns, wie stark er ist, er braucht keine Nachhilfe. Dein Gott, dem du heute Morgen dienst und gehörst, braucht keinen Nachhilfeunterricht, um zu sagen, was er tun und was er nicht tun sollte. Ich bin der Allmächtige. Oder in 2. Mose Kapitel 3, da stellt sich Gott Vers 14 vor, ich bin. Dieses, wer bist du, Gott? Ich bin, der ich bin. Einheitsübersetzung. Oder Martin Luther und Elberfelder Übersetzung. Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist natürlich lutherisch und baptistisch. Aber ich werde sein, das ist Zukunftsmusik. Gott ist, der er ist. Halleluja. Oder dann nach Bruns. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Daseinende. Das ist Gott. Gott ist immer da. Gott war schon immer da. Gott war vor Tschernobyl, Gott war vor dieser Flut und Gott war vor jeder Katastrophe. Gott ist immer noch da und das Schönste für mich ist, Gott ist in mir. Ich muss nicht sagen, komm Herr Jesus, der Herr Jesus ist da. Er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da musst du gar nicht mehr viel beten. Du musst nur in seinem Namen dich versammeln. Das ist alles. Herr, komm in unsere Mitte. Heiliger Geist, komm in unsere Mitte. Oder zu bitten, Heiliger Geist, bleib in unserer Mitte. Du musst nur nicht sündigen und dann ist der Heilige Geist da. Der Herr ist unter uns. Glauben wir das oder glauben wir das nicht? Der Herr ist da. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammeln, ist er da. Wenn drei Christen zusammenkommen oder zwei Christen zusammenkommen, da ist Jesus da. Da brauchst du keine großen Dinge. Allein habe ich ein bisschen Probleme, da ist der Teufel auch noch dabei. Das ist der zweite. Also der bringt mir Jesus nicht hinein. Oder? Aber wo zwei oder drei, deshalb ist die Gemeinschaft der Heiligen so wichtig, dass du Bruder und Schwester hast, Mann oder Frau hast, wenn du nicht verheiratet besucht dir eine Schwester oder machst so wie die zwei, heirate dann, irgendjemand wirst du noch finden, der auch den gleichen Weg geht und die gleiche Richtung eingeschlagen hat und so weiter. Oder such dir einfach einen Bruder, mit dem du zusammen beten kannst. Ich glaube, es ist so wichtig, was auch Justine sagte, find irgendjemand, wo du mit nach Hause nimmst, kannst, wo dich mal besucht, wo in deiner Nähe wohnt. Find jemand, wo in deiner Nähe wohnt und fang an, mit dieser Person zusammen einfach Gemeinschaft zu haben. Ihr müsst nicht die ganze Zeit Halleluja singen. So viel Hallelujas habt ihr gar nicht. Aber ihr sollt zusammen Gemeinschaft haben, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln. An der Klagemauer, da packt mich so ein Jude am Arm. Komm her, komm her. Ich hab gedacht, was hast du? Oder mit mir stimmt nicht. Ich dachte, er will mich rausschmeißen. Nein, komm her, stell dich zu uns. Und ich stell mich zu dem, sage, ja, was soll ich? Dann sage, weiß ich, ich möchte eine Gebetsstunde machen. Wir sind 9, du bist der 10. Mann, wir brauchen dich. Denn ohne 10 kann nur mit 10 eine Gebetsstunde an der Klagemauer machen. Komm her. Da habe ich mich hingestellt und habe mit denen mitgebetet und so. Du brauchst keine 10 Leute, damit du eine Gebetsstunde machen kannst. Beim Heiland im Neuen Testament reichen 2. Reichen 2. Und er ist mitten unter uns. Und dann, alles was ihr bittet, wird's euch gegeben. Der Größere ist da. Der Größere, der Geist dieser Welt ist mächtig. Aber Gott ist noch mächtiger. Der Herr ist noch stärker. Halleluja. Eine andere Stelle, Jesaja 43, 11. Ich bin der Herr. Ich und außer mir gibt es keinen Retter, gibt es keinen Helfer. Außer mir. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Und es ist so wichtig, dass du das heute Morgen begreifst. Gott ist der Herr. Gott ist der Herr der Erde. Nur der Teufel regiert jetzt im Augenblick. Und seit dem Sündenfall hat der Mensch, der dumme Mensch, der Esel, ist wirklich, der Mensch ist ein Esel, hat erlaubt, dass der Teufel Herrschaft über diese Erde bekommt. Hätte Adam und Eva nicht gesündigt, hätte der Teufel kein Recht für diese Erde gehabt. Wäre die Erde zu einem Paradies ausgewachsen. So, aber der dumme Mensch hat dem Teufel Einfluss, die Türe geöffnet, das Tor aufgemacht und der Teufel kam auf diese Erde. Und nur über den Sündenfall hat der Teufel Macht auf diese Erde bekommen. Und jetzt, du kannst dem Teufel die Tür vor die Nase zuschlagen, indem du Jesus mit hineinnimmst, 2 oder 30 versammeln, dann ist der Herr der Erde. Und da, wo du bist, der Herr der Situation, der Herr der Gemeinde, egal was für Probleme, selbst im Krankenhaus, selbst im Leichenhaus, wenn du den Herrn Jesus mit hineinnimmst, hat der Tod keine Macht mehr. Ich habe diese Woche eine Beerdigung gehabt von jemand, der hier zu uns in der Gemeinde kam, eine ältere Schwester. Und wir stehen am Grab und dann oder am offenen Sarg. Russen haben ja die Gewohnheit, dass sie einen offenen Sarg haben. Die küssen noch die Tote und verabschieden sich so würdevoll, liebevoll und so. Und das war der Fall. Und bei diesem Abschied, und wir standen am Grab, wir haben gebetet. Wir wissen, wo unsere Mutter ist. Sie ist beim Heiland. Sie ist im Himmel. Und dann kam jemand und sagte nach der Beerdigung zu mir, weißt du, das predigt sich ganz anders, wenn man weiß, wo unsere Lieben sind. Es predigt sich ganz leicht. Und es war so eine wunderbare Atmosphäre. Und ich habe dann diese alten Lieder noch genommen, was die Schwester gesungen hat. Die hat gerne gesungen für ihr Leben. Und ich habe einfach mir vorgestellt, jetzt singt sie im Himmel beim Heiland, in diesem himmlischen Chor. Wenn nach der Ehe der Leid, Arbeit und Pein, da ist alles vergessen. Die Gegenwart des Herrn war in dieser Trauerfeier. Also der Tod verliert seine Macht, wenn wir Jesus Herr sein lassen, egal in welcher Situation. Jesus Herr. Du bist Herr. Nicht der Herr Meier oder nur irgendeine Person, eine persönliche. Nein, er ist der Herr des Universums. Lass uns zusammen sagen, Jesus, du bist der Herr des Universums. Alle Knie müssen sich beugen und bekennen, dass du der Herr bist. Jesus ist Herr. Halleluja. Amen. Ich bin begeistert von Jesus. Der in euch ist, ist der Stärkere. Das ist der Größere. Mir ist gegeben alle Macht. Im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Mir ist gegeben alle Macht. Hör mal, bevor der Herr Jesus dich rausschickt, er sagt nicht, geht hin in die Welt und evangelisiert mal und macht mal was für mich. Nein, er sagt, mir ist gegeben alle Macht. Und weil das so ist, weil er alle Macht hat, sagt er, darum geht hin und schämt euch nicht. Geniert euch nicht. Seid nicht so kleingläubig. Seid nicht so kleinkariert. Geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur. Okay, Malachi 1,14. Da heißt es, ein großer König bin ich. Gott sagt von sich, schau mal her. Oh. Ein großer König bin ich. Ist das nicht großartig, wie Gott so von sich selber denkt? So eingenommen. Ein großer König bin ich, spricht der Herr, der Herrscher. Und mein Name ist bei den Völkern gefürchtet. Nicht geliebt. Gottes Name ist bei den Völkern gefürchtet. Gott. Und die ganzen Völker, alle Religionen versuchen, Gott zu besänftigen. Oh, damit kein Erdbeben ausbricht, kein Donner, kein Blitz, kein Hochwasser kommt und all diese Katastrophen, kein Vulkan ausbricht. Und dein Name ist bei den Völkern gefürchtet. Aber heute Morgen, du als Kind Gottes, musst dich vor dem Namen Gottes nicht fürchten. Du und ich, wir dürfen aber, Daddy, zum Vater im Himmel sagen. Ist das nicht großartig? Vater! Vater! Ich bin König, sagt der Herr, ein großer König, mächtiger König. Jesaja noch, 24, Vers 1. Seht her, sagt Gott, der Herr verheert und verwüstet die Erde, er verändert ihr Gesicht und zerstreut ihre Bewohner. Gott ist dieser starke Gott. Und ich möchte von diesem Geschehen, da siehst du, wie schwach der Mensch ist, der kann Dämme bauen, der kann machen, was er will, der schafft es nicht. Und ich habe von einem einfachen Waisenhausvater ein Zeugnis bekommen diese Tage. Und es ist interessant. Und er war am Strand mit seinen Waisenkindern in Indien. Und als Fischer, oder nein, er war kein Fischer, also am Strand. Aber er war vom Beruf Fischer, kannte sich aus. Und dann sieht er diese erste Welle und dann nimmt er alle Kinder ins Boot, unser Kinder schnell ins Boot und lässt Motor laufen und als die Welle dann kommt, gibt er Vollgas und schwimmt mit dieser Welle ins Meer hinaus. Wird zwar ausgetragen, aber dann mit diesem Schwimmen aber er treibt den Motor, gibt Vollgas und das ganze Schiff hat überlebt. Das ganze Schiff hat überlebt. Aber er sagt, ich muss auf die Welle zugehen. Ich muss jetzt nicht vor der Welle rennen. Ich muss mich vor der Welle nicht fürchten. Irgendwie ganz, ganz schnell und weil sie gerade so Ausflug auf dem Meer machen wollten, Vollgas hinaus aufs Meer. Sich nicht fürchten. Der an Gott glaubt, der geht mitten hinein durch die Probleme. Und das ist das Schöne. Und das ist, was Gott will. Wir sollen vor den Problemen nicht davonlaufen. Wir sollen vor den Problemen nicht scheitern und resignieren. Wir sollen so wie Jesus, die wollen dort ihn in Nazareth steinigen. Was macht er? Platz machen. Jetzt komme ich. Halleluja. Platz machen. Wir haben Autorität, der in uns ist. Aber wir sind manchmal so feige und ängstlich. Du solltest anfangen, in deinem Leben Gas zu geben. Egal was es ist. Und jetzt mit Gott springe ich über die Mauer. Du kommst nicht hoch. Wenn du einen Meter, wie hoch kann man springen? So ein sterblicher Mensch, wie hoch kommt er? Wenn er 2 Meter, wenn er über sich selbst und Stab springt, ein bisschen höher macht er es. Aber so. Aber mit Gott kann ich über die Mauern springen. Stell dir mal vor, der in uns, Der macht uns so leicht, so geschickt, so flexibel, so beweglich, dass wir über die Probleme hinwegspringen können. Ich bin begeistert von Gott. Dieser Gott wohnt in dir. Dieser Jesus wohnt in dir. Der Herr macht es. Gott kann alles. Gott kann alles und niemand kann Gott widerstehen. Das Kleine von Gott ist in Wahrheit mächtig, groß und stark. Das Kleine, das was nichts ist von Gott. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, was mich bewegt. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12. Ich danke, sagt Paulus, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Ich danke Gott. Wir sollten heute Morgen, wie erlebe ich die Gegenwart Gottes? Wie erfahre ich die Gegenwart Gottes? Die Gegenwart Gottes erlebst du nur, indem du sagst, ich danke. Ich danke Gott. Ob du mich bewahrst oder nicht, ich danke mich, du danke dir, du bringst mich durch. Und eines Tages bist du 100 Jahre alt, stehst dann irgendwo an deinem Friedhof, an deinem Sarg und hörst, was sie da alles erzählen, was sie sagen wollen bei deiner Beerdigung. Spielt ja keine Rolle. Aber du weißt, an wen ich glaube. Der Erste und der Letzte ist mein Gott. Ich danke dir. Paulus dankt. Und wenn ich den Paulus anhöre und ihn beobachte, immer ist er beim Danken. Ich danke. Fang an zu danken und nicht zu jammern und nicht zu klagen und nicht zu kritisieren und nicht zu rebellieren. Wie konntest du das zulassen, Gott? Danke. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, Hiob, und der Name des Herrn sei gepriesen. Fang an, den Namen des Herrn zu preisen. Ich danke. Und hier heißt es, der uns stark macht, treu erachtet und uns ein Amt gibt. Gott befähigt uns. Wenn wir anfangen, dankbar in die Situation hineinzugehen, dankbar sind für alle Lebenslagen, egal was passiert, danke Gott, dass es so passiert ist. Es konnte dir nichts Besseres passieren als das, was passiert ist. Sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Gott befähigt uns, für ihn Großes zu leisten. Gott gibt uns ein Amt, eine Aufgabe, einen Dienst, eine Funktion. Gott gibt uns die Kraft. Und wo ist seine Kraft am stärksten? Am Nullpunkt. Am Nullpunkt, da ist Gottes Kraft am stärksten. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist der Moment, wo Gottes Kraft einsetzt. Du bist am Nullpunkt, gehst so weit zurück und dann mit Vollmacht, so wie diese Welle, mit Kraft kommst du nach vorne. Gott bringt Schwung in deinem Leben, nur Gott. Gott macht dein Leben interessant. Gott in uns. Der Paulus, was sagt er? Wie redet der Paulus? Paulus dankt Gott. Und er kann nur Gott danken, weil er Gott begriffen hat. Viele Menschen haben Gott nicht begriffen. Sie dienen Gott, der Kirche, sie dienen der Mission, sie dienen der Evangelisation, sie dienen der Religion, sie dienen dem Kult, sie dienen allen möglichen Zeugs, aber sie dienen nicht Gott. Aber wenn du einmal unter Gott stehst, bist du allmächtig. Glaub mir das. Elia sagt, bevor er da zum Ahab geht und den Regen da dem verspricht oder den Regen absagt oder kündigt, da geht er hin und sagt, unter Gott, unter dem ich stehe, ich sage, lieber Ahab, es wird nicht regnen, bis ich es widerspreche. Stell mal vor, Gott bindet Regen an den Worten eines Menschen wie Elia. Der unter Gott steht, der Mensch, der unter Gott steht, ist ein Allmächtiger. Und unser Problem ist, dass wir gar nicht richtig unter Gott stehen. Gott hat nicht seine Füße unter uns. Wir sind noch nicht so weit. Wir stehen so abseits. Wir beobachten Gott von Ferne, so wie ich jetzt das Kreuz. Da bin ich immer noch ein paar Meter weg von ihm. Ich bin noch nicht am Kreuz. Unter Gott. Der Mensch, der unter Gott steht, ist unschlagbar. Der Mensch, der unter Gott steht, der braucht keine andere Hilfe. Der Herr ist seine Hilfe. Jetzt kommt dieser Paulus. Schiffbruch hat er schon hinter sich, falsche Brüder ist er geraten, ich weiß gar nicht, wilde Tiere hat er gekämpft in der Arena, mit Dämonen hat er zu tun gehabt und dann geht er noch nach Kleinasien, dieses kleinasiatische Gebiet da von Pergamon, voller Dämonen, kein Apostel traut sich dorthin, Paulus geht hin, weil er unter Gott steht. Und der Mensch, der unter Gott steht, geht auch in die Hölle, wenn es sein muss, und fürchtet sich nicht vor den Dämonen dort in Kleinasien. Und er sagt, gib raus Ephesus, gib raus Pergamon, gib raus Laodicea, gib raus Kolossea, all die, die du gebunden hältst. Der steht unter Gott. Der Mensch, der unter Gott steht, ist unschlagbar. Und dann sagt Paulus, und jetzt kommt dieser Stärkere in uns, ich vermag alles. Kennt ihr dieses Bibelwort? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Christus macht dich mächtig. Dass du da diesen Lahmen nimmst und durchschüttelst und sagst, steh auf im Namen Jesu und wandle. Der Christus in dir macht mächtig, dass du auf deine Probleme zugehst und sagst, Probleme, ich akzeptiere euch nicht, ich nehme euch nicht an, ich resigniere euch und ich ignoriere euch, ich nehme euch nicht ernst. Ich nehme Gott ernst und ich kümmere mich um Gott und sonst gar nichts. Die Probleme kriegen Angst. Weißt du was, wenn die Probleme einmal Angst von dir bekommen, dann fangen sie an zu rennen. Und dann hast du sie nicht mehr. Bist du befreit. Und das ist, wenn du unter Gott stehst, Krankheit flieht vor dir. Krankheit kann die Gegenwart Gottes nicht aushalten. Egal, was für eine Krankheit es ist. Krankheit kann die Gegenwart Gottes nicht aushalten. Wenn du unter Gott stehst und sagst, der in mir ist, ist stärker. Und wenn die Krankheit Jesus riecht, läuft sie schon. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir voll Heiligen Geistes sind. Dass wir voll der Herrlichkeit Gottes sind. Dass wir voll des Himmels sind. Der Himmel muss nicht nur über uns sein, der Himmel muss in uns sein. Geschwister, das ist mir so wichtig. Der Himmel muss in uns sein, nicht über uns. Wir brauchen den Himmel nicht über uns, sondern wir brauchen den Himmel in uns. Das Reich Gottes inwendig in uns. Den Himmel in meiner Seele. Heute Morgen, der unter Gott steht. Ich vermag alles. Überleg einmal, was für ein Wahnsinn. Nur Verrückte. Schizophrene sagen das. Geisteskranke würden das sagen. Und normalerweise würde man das auch sagen, Paulus, du bist ein Epileptiker, bist krank. Manche sagen das auch. Und die Menschen nehmen dich nicht für voll, wenn du sagst, ich vermag alles. Geisteskrank. Wir sind nicht geisteskrank, sondern geistesgesund. Wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und dass wir der Sünde gestorben sind, wie Paulus im Römer 6 schreibt. Jetzt die Getauftzeit. Wir sind der Sünde gestorben. Die Sünde hat bei uns nichts mehr zu melden. Wir sind der Sünde tot. Und dann fügt Paulus noch durch den Heiligen Geist noch dazu. Und haltet euch dafür. Halt dich dafür. Lass die Leute sagen und lass die Leute machen, was sie wollen. Halte dich dafür, du bist der Sünde gestorben. Der in dir ist, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Ich brauche da nicht eine Bescheinigung vor der Kirche vom Papst oder meine Seligsprechung oder Heiligsprechung. Ich weiß, dass ich heiliger bin, ohne dass ich in Rom je gewesen bin, obwohl ich schon ein paar Mal dort war. Ich habe meine Heiligkeit in mir, weil Gott in mir ist. Halleluja. Er ist der Größere. Er ist der Herrlichere. Er ist der Vollkommenere. Und ich bin das nicht, aber er macht es. Gottes Kraft wohnt in der Schwachheit. In der Niedrigkeit. In dir ist der Größere heute Morgen. In dir ist der Bessere heute Morgen. Wenn ich so Gott umschreibe, ich habe keinen Namen für Gott, hat keinen Namen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wenn Juden Gott schreiben, dann machen sie G, TT. Also Gott wird nicht ausgeschrieben, weil kein Mensch weiß, wie Gott heißt. Also du kannst, aber der Stärkere, der Bessere, der Größere, der Gesündere, der Schnellere, das ist Gott, der ist in mir. Der Geschicktere. Wenn Gott in deinem Leben ist, dann ist der Himmel in dir. Ich habe gestern am Freitag gesagt, vor Gott stehen. Aber heute Morgen ist wichtig, dass der Himmel in dir ist. Wenn Gott in dir ist, hör mir zu, halt dich fest am Stuhl, wenn du willst. Schnall dich an. Wenn Gott in dir ist, ist der Himmel in dir. Ist das Universum in dir. Ist die Kraft des Universums in dir. Wenn Gott in dir ist, sind die ganzen Schöpfungskräfte, die am Ursprung der Welt da waren, sind alles in dir. Du guckst und glaubst es nicht. Aber es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Das Jenseits ist in dir. Die Ewigkeit ist in dir. Was soll der Tod dann anstellen noch? Was will er dann noch melden? Ist ja nur eine Attrappe. Eine Maske von irgendjemand. Wenn der Größere in dir ist, das ist das ewige Leben in dir. Und wer dann, wenn dieses Größere in dir ist, wer dann den kleinsten Finger krumm macht, der vollbringt Großes. Den kleinsten Finger, nicht den großen Finger. Mit der linken Hand macht er mehr, als 1000 andere schaffen könnten. Wer sich bewusst ist, Gott ist in mir. Ich kann es nicht anders. Macht, was ihr wollt. Gott ist in mir. Wenn du das begriffen hast, Gott ist in mir, und dir dessen bewusst bist heute Morgen, dann lebst du ganz anders. Die Witwe, die damals die 2 Groschen geopfert hat, hat sie mehr gegeben wie alle, weil sie für Gott gegeben hat, weil sie von innen herausgegeben hat, weil sie aus Glauben herausgegeben hat. Die Witwe, die damals die 2 Schärflein gegeben hat, sie hat mehr gegeben. Wer immer von durch aus Gott heraus handelt, oder der Zöllner, der dort im Tempel steht und sich Gottes bewusst ist und spürt, Gott ist in mir. Und dann, wenn du plötzlich in der Gegenwart Gottes bist, und wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, dann werde ich ganz, ganz klein. Am Schluss bin ich eine Ameise. Und sogar noch kleiner, bin ich nur noch ein Virus. wenn ich in der Gegenwart Gottes komme, dann bin ich so unscheinbar, so unfassbar, so verschwinde fast. Und das passiert, als der Zöllner dort im Tempel betete. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann heißt es, als er das sagte, Gott, du bist größer. Deine Heiligkeit ist mächtiger. Gott sei mir Sünder gnädig, steht er auf und geht gerechtfertigt raus. Du erlebst das Größere und du erkennst das Größere, wenn du Gott begegnest. Und du gehst als veränderter Mensch nach Hause. Der Größere ist da. Wenn du dann irgendeine Arbeit tust, tust du nicht in deinem Namen, dann kommst du im Namen des Herrn. Ich denke nur an diesen kleinen Knirps David. Du kommst zu mir mit Spieß und Speer und Waffen und was weiß ich, mit was allem. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, in der Badehose. Kannst du einen Krieger in der Badehose vorstellen? Und dieser ist so ein braun gebrannter Junge, Lockenhaar. Und dann kommt. Halleluja! Und dann im richtigen Moment der Salbung lässt er den Stein los. Und der trifft den Goliath an der Stelle, wo er am verwundsten ist, wo er verletzlich ist. Und Gott weiß die Wunden, wo der Teufel verletzlich ist. Weißt du, du kannst mit dem Teufel nicht aufnehmen. Da denkst du, ich nehme jetzt einen richtigen Anlauf. Du bist ganz groß. Keine Sorge. Jetzt nimmst du einen richtigen Anlauf. Jetzt nehme ich auf. Du schaffst es nicht, weil er zu stark und zu groß ist. Aber der Herr weiß die verwundbare Stelle. Auch jetzt mit dem Tsunami, die verwundbare Stelle. Ich habe mir gefragt, warum nicht irgendwo am Südpol oder irgendwo ganz weit unten das passiert ist. Warum gerade da, warum gerade so, wo es verwundbar ist, wo alle Urlaub machen, in dieser Urlaubsregion, wo nicht nur die Thailänder und nicht nur die anderen verletzt oder getroffen werden, die Armen. Kein Mensch hätte von dieser Flut Notiz genommen. Wie so immer, von Iran hat die Welt groß Notiz genommen, nichts. Die Armen der Moslems. Weißt du, man betet nicht für Palästinenser, man betet nicht für die Moslems, man betet für die Leute, das sind ja Menschen zweiter, dritter Klasse. Aber jetzt passierte in Thailand lauter Deutsche, Schweden, Franzosen, Briten, Amerikaner vielleicht. Jetzt ist man betroffen. Jetzt ist man betroffen. Und gerade, wo man so Ferien macht, das war mehr wie berechnet. Und das ist der Goliath, wurde erledigt. Ich komme zu dir, Goliath, im Namen des Herrn. Zack. Und er sagt, und Goliath war so verzagt. Goliath war nicht gläubig. Nicht Goliath, David war kein gläubiger Mensch. Gott segne David. Und der Herr sei mit David. Aber David war nicht, weißt du, was der David gemacht hat? Er hat 5 Kieselsteine mitgenommen. Wenn ich das erste Mal nicht schaffe, dann habe ich noch 4 andere Steine. Und ich werde den schon kriegen. Aber Gott sagte, Gott, David, mit einem einzigen Kieselstein schaffst du. Wir nehmen uns manchmal 4, 5 Steine vor und 4, 5 Argumente und Lösungsvorschläge und so weiter und schaffen es erst recht nicht. Aber der Herr sagt, mit einem einzigen Ziegelstein. Und wenn, ich würde sagen, sogar mit einem Sandkörnchen hätte er den auch erschossen. Gott hätte es geschafft. Für Gott ist das doch kein Problem. Mit Gott bist du auf der Seite des Siegers. Mit Gott bist du auf der Seite des Überwinders. Der Größere ist in dir. Wenn Gott in dir ist, erreichst du mehr mit wenig. 5 Brote, 2 Fische. Was ist das für so viele? Guck mal, mit Gott der Größere. Wenn der Größere das in die Hände nimmt, wer dann betet, dessen Gebet kommt ganz anders an, wenn du weißt, Gott ist in mir, im Namen Jesu, die Bitten habe ich von ihm, was soll's, jetzt spreche ich es aus und es geschieht. Wenn der Geist Gottes in dir ist, hör mir zu, dann weißt du mehr wie der Professor, Doktor, Doktor, Doktor. Wenn der Geist Gottes ist in dir, da weiß die Oma vom lieben Gott mehr als der beste Professor hier in der Humboldt-Universität. Dann weiß die Oma mehr von Gott, weil der Geist Gottes in uns ist. Wenn der Geist Gottes in dir ist, dann hast du mehr als ein Millionär. Halleluja. dann hast du mehr als ein Millionär. Wenn der Geist Gottes in dir ist, der in der Welt ist, hast du das Geld. Geld macht allein nicht glücklich und reich, aber die Weisheit Gottes, wenn Gott in dir ist, wenn der Größere in dir ist, dann bist du nicht mehr der Schwanz, sondern der Kopf. Steht in der Bibel. Wenn der Größere in dir ist, Moses war 40 Jahre in Ägypten, hat die Weisheit Ägyptens gelernt, alles gekonnt, was Ägypten zu bieten hat, da war er nur Schwanz. Aber dann, als Gott ihn rausrief aus Ägypten, in die Wüste führte und dort Gott begegnete, da sagt Gott, du sollst nicht mehr Schwanz, sondern Kopf sein. Und das ist, was Gott aus uns machen möchte, 2005. Gott will aus jedem von uns einen Führer machen und nicht irgendwie so Schwanz. Und dann nimmst du die Schlange, Wahnsinn eigentlich, also muss verrückt sein. Du wirst die Schlange und Gott sagt, und Moses fragt, was wird das Zeichen sein, was soll ich machen? Und nimm die Schlange am Schwanz. Und er wirft zuerst seinen Stab hin, können diese Geschichte nachlesen, und dann wird der Stab zur Schlange, und dann packt er die Schlange am Schwanz. Also muss verrückt sein und sehr viel Mut und Glauben haben, so eine Wipper da am Schwanz zu packen. Aber gerade so packt er die Schlange am Schwanz, und mit dieser Schlange, und jedes Mal, wenn er die Schlange den Stab gebraucht hat, so ein Stecken, immer wenn er den Stecken gebraucht hat, war er bewusst, was das vorher war alles. Was vorher alles passierte. Dieser Stab ist zur Schlange geworden und eigentlich ist es unten der Kopf und oben ist der Schwanz. Und immer wieder. Und nur so konnte er siegreich sein. Habe ich einen Stecken? Ich habe keinen Stecken. Ich muss vorstellen, das, was einmal unten war, jetzt ist immer unten der Kopf. Und er steht, so steht er. Und hält die Schlange am Schwanz und steht mit deinen Füßen. Und wir sollen auf Schlangen und Skorpione treten. Wir sollen Autorität haben und wissen, der Größte ist in uns. Und ich habe die Schlange am Schwanz. Und Gott sagt, du sollst nicht Schwanz sein, du sollst Kopf sein. Und biegst den Stab noch. Verstehst du? Da, wo der Griff war. Früher hat man so einen Hirtenstab gehabt, da hat man so einen Knacker gehabt. Und da stand er vielleicht stand er so einfach. Das war einmal Schlangenkopf. Steh auf die Schlange. Pfeif auf die Umstände. Sei Herr der Dinge und nicht Knecht und Sklave. Der unter Gott steht, ist der Herr der Dinge seines Lebens. Der unter Gott steht. Heute Morgen begreift das. Der Größte ist in dir. Wer von Gott bestimmt wird, der wird nicht mehr fremd bestimmt. Der wird auch nicht mehr manipuliert von den Medien. Der wird nicht mehr manipuliert von den Umständen. Du hast die wahre Unabhängigkeit erreicht. Dann fürchtest du dich nicht mehr. Siehe, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Beter, der unter Gott steht, der die Autorität hat, der weiß, wer kann mir widerstehen. Ist Gott, Römer 8, einer der größten Worte der Bibel. Eigentlich ist es schon schöner wie Psalm 23. Obwohl Psalm 23 auch sehr schön ist. Aber Römer 8, wenn der Geist Gottes in uns ist. Zuerst einmal Römer 7. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von den Banden des Todes? Martin Luther Deutsch, okay. So, aber das ist die Bibel trotzdem. Ich, elender Mensch. Und dann Römer 8, da ist die Rede vom Heiligen Geist. Und nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Ihr Getauften. Wenn ihr in Christus seid. Nichts und niemand kann euch mehr schaden. Und wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Und da wird es aufgezählt. Tsunami, Erdbeben, Katastrophe, Tod, Sichtbares, Unsichtbares, Gegenwärtiges, Vergangenes, im Himmel, auf Erden, unter der Erde, egal wo, im Universum. Nichts, das gesamte Universum kann mich nicht trennen, weil das Universum in mir ist. Halleluja, weil Gott in mir ist. Dann muss er mich schon die Haut abziehen, um Gott rauszubekommen. Gott in mir, Gott in uns. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Menschen, die von Gott ergriffen, von Gott erfasst sind, wissen, Gott ist besser, Gott ist größer, Gott ist heiliger, Gott ist gerechter, Gott ist reiner, Gott ist vollkommener. Wer kann mir schaden? Wenn du mit Gott zusammenarbeitest und Gott in dir ist, wenn Gott in dir ist, ist der Unbegabte, macht nichts aus, wie talentiert, wie geschickt du bist. Der Unbegabte ist begabt. Wenn Gott in dir ist, ist der Schwache stark. Wenn Gott in dir ist, ist der Arme reich, superreich sogar. Er hat alles, was er braucht und mehr als genug. Wenn Gott in dir ist, ist der Kranke gesund. Und deine Heilung, bete nicht um Heilung. Hör auf mit diesem Quatsch, um Heilung zu beten. Bitte Gott, Gott, komm du in mein Leben. Und wenn Gott in dein Leben hineinkommt, kommt Gesundheit in dein Leben hinein. Das ist alles. So simpel ist die Sache. Aber Herr, heile mich. Du willst nur Heilung haben, aber da wirst du nur für 3 Wochen gesund und dann musst du wieder zum Arzt. Aber Herr, ich nehme dich. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Aufnahmen. Wenn du Gott in dir hast, bist du gesund. An Seele, Geist und Leib. Hast die Heilung, die innere Heilung. Wenn Gott in dir ist, ist der Versager Gewinner. Wenn Gott in dir ist, ist der Kleine groß, ist das Wenige massenhaft. Gott gibt deinem Leben eine neue Dimension, der Größere in mir. Gott stellt, wenn Gott in deinem Leben hineinkommt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und wenn wir Sünden erlassen, sind sie erlassen, sagt Christus. Wenn Gott in dein Leben hineinkommt, dann hast du eine andere Sicht der Dinge. Hast nicht nur Scheuklappen und rennst nicht blind durch die Welt. Dann hast du die Orientierung, die Inspiration, die Motivation, die Vision. Dein Leben ist ganz anders ausgerichtet. Wenn Gott in dir hineinkommt, bist du nicht mehr zu erkennen, bist nicht mehr derselbe. Hast die Übersicht, den Überblick, hast die echte Kontrolle. Und da bist du erst wirklich Mensch, mehr als nur 5 Euro wert. Dann bist du ein Mensch, herrsche darüber, macht euch die Erde untertan. Und was die Erde untertan zu machen heißt, das heißt kontrolliert. Nicht, dass ihr kontrolliert werdet, sondern kontrolliere du. Mit Gott lebt man in andere Umstände. Man ist schwanger. Man hat was empfangen. Man hat was erlebt. Mit Gott, der Größere in mir. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Johannes der Täufer. Mit Gott bist du leistungsfähig. Du weißt nicht, wie du das anstellen willst, aber mit Gott bist du kreativ. Lebst ein heiliges Leben. Mit Gott bist du frei, entfaltest dich richtig, blühst richtig auf. Dein Gesicht bekommt Farbe, deine Schönheit ist innen drin, nicht äußerlich. Du kannst dich äußerlich putzen, so viel du willst. Aber die wahre Schönheit, die wahre Größe kommt von innen heraus. Gott ermächtigt dich. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Mit Gott kannst du deine Vergangenheit ablegen. Dann kümmerst du dich nicht um deine Vergangenheit. Rutscht mir alle einen Puckel runter, könnt mir alle gestohlen bleiben, bleibt wo ihr seid. Ich habe einen Weg, ein Ziel und das peile ich an und da konzentriere ich mich auf das Wesentliche. Mit Gott kannst du deine Aufgaben bewältigen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Du kannst alles verkraften, kannst die Augen zuschließen, wenn es sein muss. Musst du vielleicht auch jetzt bei diesem ganzen Katastrophe. Weißt du, der Teufel hat den Menschen die Augen geöffnet. Und wenn der Teufel jemand die Augen öffnet, kriegt er die Augen nicht mehr zu. Sieht er nur noch Probleme, sieht nur alles schwarz, sieht alles gut und schlechte. Der Teufel hat der Eva die Augen geöffnet, die haben gesehen, waren schon immer splitternackt. Aber dann plötzlich entdecken sie, Mensch, ich bin nackt. Weil der Teufel die Augen geöffnet hat und sie konnten die Nacktheit, die Blöße nicht mehr übersehen. Also wenn der Herr dir die Augen öffnet, kannst du die Augen zumachen und aufmachen, wann du willst. Hast die Augen, Wimper. Ja, deine Lider, die hast du im Griff. Kannst zumachen, willst nicht sehen. Du kannst übersehen. Du kannst die Liebe Gottes, die deckt der Sünde Menge. Du kannst Sünden übersehen. Du kannst Schwierigkeiten übersehen. Du kannst auch diese Katastrophe angucken, kann sagen, was kann ich tun dagegen, wie kann ich den Menschen helfen, und kann sagen, die ganzen Bilder, die gehen mir schon, kann ich nicht mehr, und die wiederholen sich ja sowieso. Und ich finde es frevelhaft. Ich finde es frevelhaft, Menschen, die kämpfen um ihr Leben, da sitzt man oben auf dem Balkon und dann filmt man mit einer ruhigen Hand. Wie kann diese Person mit einer ruhigen Hand filmen? Ich frage mich, wo, da ist das Skrupel, da sollte man die Menschen warnen, die Flut kommt. Die hat vom Balkon gesehen, dass die Flut kommt, aber mit einer ruhigen Hand filmt sie das, anstatt zu sagen, rennt Leute, die Flut kommt, Alarm zu schlagen vom Balkon. Wo sind die Wächter? Diese Frau hat elend versagt und filmt und zeigt nachher der Welt, die Flut kommt und sieht, wie dann alles davon schwimmt. Hier hätte was passieren müssen. Aber du siehst, wo der Mensch ist. Bilder wollen wir haben. Katastrophentourismus. Bilder wollen wir haben. Die Welle noch, die sieht draußen, die Welle vom Meer kommen, warnt aber niemand. Und Gott sagt, wenn du die Gefahr kommen siehst und warnst den Menschen nicht, ich will das Blut von deinen Händen fordern. Ich will das Blut von deinen Händen fordern. Dieses, alles was da drumherum geschehen ist eine Sprache Gottes und sollte die Christen zur Buße rufen und Menschen wieder zur Menschlichkeit führen.
und bringen. Mit der Kamera, ganz gemütlich da. Ich hätte geschrien. Ich hätte die Leute ins Hotel geholt, auf den Balkon geholt und gerettet. Das ist Menschlichkeit, das ist die Liebe. Aber du siehst, die Menschen haben keine Liebe mehr, nicht einmal für ihre Nachbarn. Aber Gott zeigt uns, wir können verkraften, wir können vergeben, also wenn die Liebe Gottes da ist. Wer Gott im Herzen hat, der hat Vergebung. Und jetzt muss ich noch lesen. 1. Johannes 3, Vers 20. Wer das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz. Hör mal zu. Ich lese ganz langsam. Wenn das Herz uns auch verurteilt, 1. Johannes 3, 20. Wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz. Ich werde auch verurteilt. Und wir verurteilen andere. Wer Gott im Herzen hat, hat Vergebung. Wer Gott im Herzen hat, hat Frieden über allem, was geschieht. Wer Gott im Herzen hat, hat Ruhe, ist geborgen. Wer Gott im Herzen hat, ist ein Überwinder. Und ich schließe mit einem Gebet von David. 1. Chroniker 29, 10 und folgende Versen. Wir verstehen vieles nicht, aber der Größere ist da. Der Mächtige ist da, der starke Gott, der um diese Erde kämpft. Gott kämpft um den Planeten Erde seit 6000 Jahren. Ist dieser Kampf, tobt zwischen Himmel und Erde und wir Menschen sind dazwischen. Wir sind die Leidtragenden. Die Tiere sind nicht die Leidtragenden. Die Kanikles, die sind alle davongelaufen. Sogar der Elefant in Sri Lanka im Park hat sich losgerissen und ist hochgerannt zum höchsten Punkt. Die Tiere sind nicht unter der Sünde gefallen. Und die Bäume stehen auch noch. Die Blume und Gras ist auch nicht unter der Sünde und dem Fluch gefallen. Aber der Mensch, der dazwischen steht, der wird zermalmt und aufgerieben. Gott kämpft seit 6000 Jahren um diese Erde. Und er will die Seinen, sein Volk herausretten. Es gibt gewaltige Verschiebungen im Erdinneren, aber es gibt auch gewaltige Verschiebungen in der unsichtbaren Welt. Leute, hört mir gut zu, es gibt gewaltige Verschiebungen. Und wer dem Größeren gehört, über den hat der Fürst dieser Welt keine Macht. Auch wenn er das Leben nimmt, hat keine Macht. Jesus steht vor Pilatus und sagt, du kannst mich töten. Und du hättest keine Macht, es sei denn, dir wäre von oben irgendwo die Macht gegeben worden. Du bist ja sowieso nur ein Prokonsul, ein billiger Bauer, der an die Macht gekommen ist. Bist nicht mehr. Du hättest keine Macht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Der Größere in mir, der Größere in uns. Und das ist das Gebet von David, 1. Chroniker 29, Vers 10. Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Größe, die Macht, die Herrlichkeit, der Ruhm und die Hoheit. Denn dein ist alles im Himmel und auf Erden. Dein, o Herr, ist die Herrschaft. Und du erhebst dich als Herr über alles. Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist der Herrscher über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. Und dir ist es anheimgegeben, groß und mächtig zu machen, wen immer du willst. Gebet von David. Gepriesen seist du, oh Gott. Lass uns einfach aufstehen und lass uns einfach Gott preisen und sich bewusst werden, der Stärkere, der Größere ist in uns. Und ich preise Gott. Und du kannst nur Gott preisen, wenn du begriffen hast, Gott ist größer als alles, was du siehst, als alles, was du kennst, als alles, was du je erfahren hast. Gott ist der Größte. Lass uns unsere Hände emporheben, wenn wir wollen, und einfach ihn preisen. Vielleicht kann man einen Chorus singen. Vater, ich preise dich und ich rühme dich jetzt mit dem Volk Gottes weltweit. Ich erhebe den Namen des Herrn, der über alle Namen ist. Und so wie David hier gesagt hat, Herr, dein ist Reichtum, dein ist Macht, dein ist Ruhm, dein ist Herrlichkeit, dein ist die Herrschaft, dein ist die Ehre, dein ist die Kraft und du bist mächtig und du kannst machen, was du willst und du gibst Freiheit und du engst die Menschen wieder ein. Du bist der Gott des Universums und dieser Gott des Universums wohnt jetzt in dir und in mir. Herr, ich kann es nicht fassen. Herr, was das gerade du als der Schöpfer, alle Dinge, alles Sichtbaren und Unsichtbaren, du kommst zu mir und du nimmst Wohnung bei mir in meinem Leben. Wir kommen von Weihnachten her, du legst dich in meine Krippe, Herr, und liegst da drin und genießt es, in meinem Leben zu sein. Vater, ich danke dir. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit in der Ewigkeit, so bleibst du, o Herr, für immer und alle Zeit. Halleluja, meine Seele preist den Herrn. Gepriesen sei der Herr. Lass uns zusammen sagen, gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Halleluja. Danke, Herr.